Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 6.
Haben Sie schon einmal gehört, dass man 10% von dem lernt, was man liest, 20% von dem, was man hört und 90% von dem, was man selbst tut? Haben Sie schon einmal liegende Achten in Gedanken nachgefahren, weil dadurch Ihre Gehirnhälften vernetzt werden? Würden Sie zustimmen, dass Schülerinnen und Schüler am besten lernen, wenn man ihren günstigsten Wahrnehmungskanal berücksichtigt? Wenn ja, dann interessiert es Sie vielleicht, dass keine der genannten Annahmen eine wissenschaftliche Grundlage hat. Im Gegenteil, sie alle sind durch Forschung klar widerlegt. Und trotzdem halten sie sich und werden unkritisch tradiert. Unter dem Stichwort hirngerechtes Lernen erfahren sie geradezu eine Renaissance. Aber woher kommt die Popularität pädagogischer Mythen? Warum können sie sich so hartnäckig halten? Welche Fehlschlüsse liegen ihnen zugrunde? Und wie können Lehrerinnen und Lehrer sie von tatsächlich belegten Forschungsergebnissen unterscheiden? Darüber möchten wir in dieser Folge sprechen. Unser Gast ist Frau Prof. Dr. Nicole Vidal. Frau Vidal ist Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Popularisierung wissenschaftlichen Wissens in Ratgebern und Medien sowie Neuromythen in der Ratgeberliteratur.
Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Nicole Vidal und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über ein paar pädagogische Mythen zu sprechen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Dann fangen wir doch gleich mit einem der populärsten pädagogischen Mythen an. Es gibt unzählige Schulen, die im Rahmen von sogenannten Methodentrainings oder Lernen-Lernen-Kursen mit Schülerinnen und Schülern Lerntypentests durchführen. Bei denen soll dann festgestellt werden, ob es sich um visuelle, auditive oder haptische Lerntypen oder manchmal noch andere Typen handelt. Und mich würde interessieren, wie beurteilen Sie diese Tests aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, also es gibt aus wissenschaftlicher Sicht keine Grundlage für die Aufrechterhaltung dieser Lerntypen. Konzepte. Ich habe mir damals, als ich an meiner Dissertation gearbeitet habe, habe ich mich intensiv mit dem Thema Lerntypen beschäftigt und habe da wirklich nach Literatur gesucht. Wo kommt das eigentlich her? Und gibt es eigentlich empirische Hinweise darauf, dass da was dran ist? Und ich konnte an Empirie nichts finden. Was jetzt die Herkunft dieser Lerntypen angeht, da bin ich vor allen Dingen damals auf das Buch von Fester gestoßen, Denken, Lernen, Vergessen. Ich glaube, die erste Auflage war irgendwann in den 70ern von dem Buch. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mir dann damals eine Auflage besorgt habe, war es, glaube ich, die 20. oder so. Also das ist ein Buch, das immer wieder aufgelegt wurde. Und Fester hat damals... Da habe ich auch nochmal nachgeschaut. Der spricht zwar über diese verschiedenen Kanäle, ja, über die Menschen bevorzugt Informationen aufnehmen. Der hat aber da auch keine Quelle, die er an der Stelle angibt. Aber der sagt auch, letzten Endes muss natürlich die Pädagogik alle diese Kanäle in Anführungsstrichen bedienen. Das heißt, er war jetzt nicht einer derjenigen, der gesagt hat, man ermittelt seinen Lerntyp und dann weiß man, wie man am besten Lernstoff aufnimmt. Also kurze Antwort auf die Frage ist, ich finde da keine empirischen Belege dafür, dass es wirklich diese Lerntypen, also visuell, auditiv, haptisch, dass es die gibt. Da gibt es keine empirische Basis für. Wenn man das macht, muss einem klar sein, dass es... so eine Art Folk Psychology, die da dahinter steckt, aber sonst auch nichts.
Ja, und wenn man empirische Untersuchungen dazu durchführen wollte, die wirklich aussagekräftig sind, dann müsste man ja im Prinzip nachweisen, dass die Lernenden von einem an Lerntypen angepassten Unterricht mehr profitieren als von einem nicht angepassten. Und diesen Nachweis gibt es noch weniger als den Nachweis, dass überhaupt Lerntypen existieren.
Genau.
Ich finde aber auch interessant, was Sie zu Frederik Fester sagen, weil der ja eigentlich davon spricht, möglichst alle Sinneskanäle anzusprechen. Und Das wiederum steht in gewisser Weise im Widerspruch zu seiner eigenen Theorie. Gemeinhin würde man das als Lernen mit allen Sinnen bezeichnen. Und ich finde, so plausibel dieses Schlagwort klingen mag, wirft es durchaus ebenfalls kritische Fragen auf. Was sagen Sie zum Lernen mit allen Sinnen?
Klar, also zum einen ist ganz interessant, ne, dass es ja eben wirklich ein im Prinzip ein Widerspruch ist. Ja, zu dem, ich suche mir meinen Lernkanal aus und dann bediene ich den. Und das Lernen mit allen Sinnen, das ist, glaube ich, deswegen so beliebt oder auch so anschlussfähig in der pädagogischen Praxis, weil das eben so eine reformpädagogische Idee der Ganzheitlichkeit bedient. Das macht die Popularität des Lernens mit allen Sinnen aus. Und letzten Endes denke ich, naja, wie kann man denn eigentlich anders lernen? Ne? Also in dem Moment, wenn ich in einem Kontext sitze, sei das jetzt in einem schulischen Kontext oder auch woanders, und da ist auch letzten Endes egal, ne, sitze ich im Klassenzimmer oder macht man da jetzt den Ausflug mit dem Förster durch den Wald, ja, was in der Grundschule ja immer irgendwann auf dem Plan steht. Wie kann man denn anders als in Anführungsstrichen mit allen Sinnen lernen? Also ich finde, das ist so ein Konzept, das letzten Endes total leer ist, wenn man es mal genauer anguckt. Also das hat kein leer im Sinne von, das ist kein Mehrwert. Das wird sowieso gemacht. Ob man das jetzt Lernen mit allen Sinnen nennt oder nicht.
Wobei ich mir dann immer die Frage stelle, was mit allen Sinnen eigentlich dann genau gemeint ist. Geht man von der mittelalterlichen Vorstellung der 5 Sinne aus? Oder umfasst das Lernen mit allen Sinnen auch den Schmerzsinn und den Gleichgewichtssinn und die Propriozeption?
Genau. Also das würde ich genauso unterschreiben. Und das entnimmt man auch diesen Konzepten nicht. Also wenn man sie liest, dann wird dieses Lernen mit allen Sinnen immer, sag ich mal, auf einer sehr simplen Art und Weise gedacht. Nämlich tatsächlich so über die Sinneskanäle. Und letzten Endes fand ich dann ganz interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, dass es aber trotzdem in diesen Lernen mit allen Sinnen, die sich dann ja auch so ein Stück weit auf Hirnforschung beziehen, dass es trotzdem eigentlich total reduktionistische Konzepte sind, weil letzten Endes doch das Lernen auch wieder ganz stark aufs Gehirn reduziert wird. Ja, und diese ganze Diskussion, die vor einigen Jahren mal populär war, die Rolle des Körpers auch beim Lernen, das haben die gar nicht, das beziehen die gar nicht mit ein. Also Ich finde das alles sehr, sehr versimpelt, was da angeboten wird. Und letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt für eine Lehrkraft, die das liest, ihr didaktisch-pädagogisches Repertoire maßgeblich bereichern könnte. Ich wüsste nicht, wie.
Okay, ich würde gerne noch ein verwandtes Konzept aufgreifen. Einfach deswegen, weil es auch ungeheuer populär ist in der Pädagogik. Der sogenannte Cone of Learning von Edward Dale. Der besagt, dass wir 10% von dem lernen, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen, 50% von dem, was wir hören und sehen, 70% von dem, was wir selber sagen und 90% von dem, was wir selbst tun. Wenn man etwas genauer drauf schaut, handelt es sich bei dieser Annahme bestenfalls um Pseudowissenschaft. Dale selbst sagte, bitte nehmen Sie das nicht so ernst. Und da stelle ich mir die Frage, warum wird es trotzdem so ernst genommen?
Ja, das ist, finde ich, ein total interessantes Konzept, beziehungsweise die Rezeptionsgeschichte ist vor allem interessant. Warum wird das trotzdem so ernst genommen? Ich glaube, weil das so schön griffig ist. Und ich glaube, wenn man das in irgendwas in Zahlen abbilden kann und dann noch so eine schöne Grafik dazu macht, oder in dem Fall gibt's ja da diese Pyramiden Darstellung, da ist ja das, da, wenn man das googelt, da kriegt man ja ganz viele Varianten dieser Darstellung, und das hat halt was Anschauliches und man denkt, ah, okay, so ist das. Und bei dem Konzept oder bei der Idee von Dale finde ich ganz interessant, dass man die, glaube ich, sehr stark in der Zeitgeschichte betrachten muss, in der er das entwickelt hat. Ne? Wenn man sich anguckt, was der sonst so geschrieben hat, dann stellt man ja fest, der hat sich stark für den Einsatz von Filmmedien im Unterricht eingesetzt. Und ich glaube, in dem Kontext, in dem zeitlichen Kontext, in dem er das gemacht hat, also 60er, 70er Jahre, wo mehr der Einsatz von Medien im Unterricht aufkam, wo man das als eine Möglichkeit auch entdeckt hat, vielleicht auch teilweise so ein Stück weit sogar Unterricht durch Lehrkräfte zu ersetzen. Ja, Stichwort Lehrermangel. Und vor dem Hintergrund macht das natürlich Sinn, in Anführungsstrichen, wenn man sich überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Ja, also wie kann man denn den, ich sag mal, lehrerzentrierten Unterricht bereichern, anders gestalten, aufpeppen so ein Stück weit, und dann macht man eben was mit Filmen. Ich weiß nicht, wer als erstes auf die Idee gekommen ist, das dann in so eine Abbildung zu gießen und diese Prozentangaben zuzuordnen. Aber in dem Moment wirkt das wahnsinnig griffig.
Ja, wer die Prozentzahlen erfunden hat, das weiß man eigentlich gar nicht genau. Ich habe mal versucht zu recherchieren und tatsächlich nichts dazu gefunden. Und die Frage ist ja auch gar nicht, wer hat die Zahlen empirisch gewonnen, sondern die eigentliche Frage ist, wer hat die Zahlen erfunden?
Ja, genau.
Also weder gibt es irgendeine Art von Forschung von Edward Dale selbst noch von irgendjemand anderem. Mit anderen Worten, dieser Cone of Learning ist wirklich das schönste Beispiel für eine komplett freie Erfindung.
Ja, ich glaube, das ist so. Ja.
Sprechen wir dann noch über ein Konzept, das ein bisschen weiter gefasst ist als die bisher besprochenen, das Konzept des hirngerechten Lernens. Man könnte es so umschreiben: Schülerinnen und Schüler sollen so lernen, wie es mit der Funktionsweise unseres Gehirns zusammenpasst. Und mich würde interessieren, Sie haben sich damit ja sehr intensiv beschäftigt, warum ist diese Vorstellung so attraktiv und warum sind die Ideen, die daraus resultieren, trotzdem problematisch?
So attraktiv ist das, weil es die Illusion nährt, dass man weiß, wie etwas funktioniert. Also wenn man weiß, wie etwas funktioniert, dann kann man da auch besser und zielsicherer eingreifen beziehungsweise damit arbeiten. Also wenn man wirklich wüsste, wie Lernen am besten funktioniert, weil man die zugrunde liegenden neurobiologischen und physiologischen Prozesse verstanden hat, dann weiß man auch, wie man das Lernen optimieren kann. Und das ist ja schon mal als Grundidee falsch. Ne? Also in zweifacher Hinsicht. Zum einen weiß man keineswegs, was jetzt bei komplexen Lernprozessen ganz genau im Gehirn abläuft. Klar weiß man, also gibt es viel Wissen darüber, aber letzten Endes kann man dem Gehirn immer noch nicht beim Lernen zusehen. Und selbst wenn man es könnte, dann würde man wahrscheinlich Aktivierungsunterschiede sehen, ja, die sich dann auch durch Übung verändern. Aber letzten Endes würde ich immer sagen, was man dann da sieht, ist ja trotzdem nicht das Lernen. Also das ist sozusagen der erste, der Grundirrtum. Und der zweite Irrtum ist, dass man in etwas, was man verstanden hat, dann auch zielgerichtet intervenieren kann. Da steckt so eine Technologiefantasie im Hintergrund und die ist falsch in Bezug auf das Lernen. Man weiß natürlich einiges, man weiß einiges mittlerweile über lernförderliche und lernhinderliche Faktoren, aber übrigens nicht aus der Hirnforschung. Ja, das heißt aber trotzdem noch lange nicht, dass man in einem individuellen Fall, und darüber sprechen wir ja, wenn wir zum Beispiel über Schule sprechen oder über Hochschule sprechen, dass man da als Lehrkraft wirklich aus diesem Wissen über Funktionen ableiten könnte, was mache ich denn jetzt dann in meiner Lehre oder was mache ich für eine bestimmte Person, die ich da in meinem Unterricht vor mir sitzen habe. Aber es ist eben, es klingt eben erstmal plausibel, ja, weil das Gehirn ist das Organ, mit dem wir lernen, Punkt. Wir lernen auch mit dem Körper, aber okay, das Gehirn brauchen wir. Und wenn wir verstanden haben, wie es funktioniert, dann wissen wir, wie das Lernen geht, und dann wissen wir auch, wie es richtig geht. Das ist eine Fantasie. Das stimmt so nicht. Aber das ist die Fantasie und ein Stück weit ja auch der Slogan, mit dem einige populäre Hirnforscher vor jetzt fast 20 Jahren, also damals, als die PISA-Misere besprochen wurde und durch die Presse ging. Und da hat zum Beispiel Manfred Spitzer als einer der ersten gesagt, ein Lehrer, der weiß, wie das Gehirn funktioniert, ist ein besserer Lehrer. Ja, und er hat aber nicht erklärt, warum das so sein sollte. Und ich habe mal als ich ein Seminar gemacht habe mit meinen Studierenden hier an der PH Freiburg im Masterstudiengang, das heißt, da kann man immerhin schon so ein bisschen Grundlagen voraussetzen, und denen habe ich mal so eine Liste gegeben mit Aussagen. Und da war diese Aussage dabei, also eine Lehrkraft, die weiß, wie das Gehirn funktioniert, kann ihren Unterricht besser gestalten. Und ich hatte 32 Teilnehmerinnen in diesem Seminar und 32 haben bei diesem Item angekreuzt, trifft zu. Ja. Aber warum sie glauben, dass das zutrifft, konnten sie mir nicht erklären. Und das ist, glaube ich, auch relativ typisch. Das hat nach wie vor eine Faszinationskraft und man denkt, da hat man es irgendwie mit Hard Facts zu tun und denen vertraut man mehr als jetzt, sage ich mal, der Pädagogik oder der bildungswissenschaftlichen Forschung.
Okay, und die Implikationen, die dann tatsächlich aus der Hirnforschung für die pädagogische Praxis hervorgegangen sind, die kann man, würde ich sagen, knapp oder sehr knapp zusammenfassen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, kaum etwas geht über die Erkenntnisse der Psychologie hinaus.
Auf jeden Fall, ja. Das würde ich so sagen. Und noch ein Befund, den Ursula Kummer in ihrer Dissertation rausgearbeitet hat, ist, dass letzten Endes die Lehrkräfte die Befunde der Hirnforschung, in Anführungsstrichen bitte gedacht, immer nach ihrem jeweiligen persönlichen Gusto deuten. Also für die einen ist es, liefern die angeblich den Beweis dafür, dass man mehr handlungsorientierten Unterricht machen muss und vor allem schülerzentrierte Unterrichtsmethoden wählen sollte, ja, wo die Schüler sehr viel selber machen. Das wäre dann sozusagen so die reformpädagogische Fraktion. Und die anderen finden in der Hirnforschung angeblich den Beleg dafür, dass lehrerzentrierter Unterricht eigentlich das Mittel der Wahl ist. Das heißt, was dann so abgeleitet wird aus einzelnen Ergebnissen oder Erkenntnissen, ist auch nochmal total kontingent.
Ein paar weitere Klassiker. Mozart hören macht intelligent und Lateinlernen fördert das logische Denken. So schön es wäre, dass es Transfereffekte von einzelnen Fertigkeiten auf das allgemeine Denkvermögen gäbe, so sehr ist die Annahme aber doch umstritten. Wie ist der Forschungsstand zu den genannten Transfereffekten?
Ja, der ist auch ernüchternd. Da möchte ich auch gerne auf Elsbeth Stern verweisen, die dazu auch publiziert hat. Und es gibt eine ganz interessante Studie von Adrian Owen und die haben beispielsweise, das ist eine sehr große Studie, ich glaube, die hat, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr, also die hatten eine irre hohe Zahl an Probanden und die haben sie in drei Gruppen eingeteilt, ganz klassisches Design. Die erste Gruppe hat ein ausgewähltes, so ein kognitives Training gemacht, was sich auf ein oder zwei Domänen bezog. Die zweite Gruppe hat ein kognitives Training über 6 Wochen gemacht, das sich auf wesentlich mehr Domänen bezog. Und die dritte Gruppe hat, natürlich ohne dass ich es wusste, das war sozusagen die Vergleichsgruppe, die hat einfach ein paar Fragebögen gekriegt, die sie ausgefüllt haben, regelmäßig in den 6 Wochen. Es gab eine Anforderung, wie viel die Personen auf jeden Fall trainieren müssen. Und dann haben die nach 6 Wochen das gemessen. Also sie haben praktisch einen Eingangstest gemacht, haben unterschiedliche Domänen getestet und einen Ausgangstest, wo sie also genau denselben logischerweise, und haben dann die Effekte gemessen und haben festgestellt, erster interessanter Befund, in allen drei Gruppen gab es kleine Zuwächse, also auch in der dritten Gruppe, die eigentlich überhaupt kein relevantes kognitives Training gemacht hat. In der ersten und zweiten Gruppe, das heißt die zweite, die das wesentlich komplexere Training bekommen hat, die hatte leicht erhöhte Zuwächse. Aber, und das ist das eigentlich Interessante an der Studie, sie konnten keinerlei Transfer nachweisen. Das heißt, der Eingangstest und der Ausgangstest waren nahezu gleich. Und das, obwohl, so schlussfolgern die Autoren der Studie, obwohl sie sagen, dass in der zweiten Gruppe, die halt relativ elaborierte Trainings machen mussten, sogar Fragen dabei waren, die denen in den Tests vorher und nachher relativ ähnlich waren. Ja, und die haben dann damals daraus abgeleitet, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es domänenübergreifende Transfereffekte gibt. Also mit anderen Worten, wer Gedächtnistraining macht für was ganz Bestimmtes, Wörter erinnern, der trainiert diese Domäne. Punkt.
Dazu würde ich gerne noch ergänzen, ich hatte Ludwig Haag auch als Gast in diesem Podcast, Professor für Schulpädagogik, und er hat in seiner eigenen Dissertation als glühender ehemaliger Lateinlehrer Transfereffekte des Faches Latein untersucht, sehr hoffnungsfroh eben als begeisterter Lateinlehrer, und die Essenz war, durch Latein trainiert man im Wesentlichen eine Sache und die ist Latein.
Genau. Der hat ja, glaube ich, auch mit Elsbeth Stern zusammengearbeitet, insofern passt das auch. Also das ist, es gibt ein sehr, es gibt ein Buch, ich glaube, das hat sie zusammen mit Grabner geschrieben, das heißt Lernen macht schlau. Und da erklärt sie, finde ich, nochmal ganz gut, dass es sich natürlich lohnt, zu lernen und zu trainieren, aber eben, dass diese ganzen Erwartungen, ich mache eine Sache und die mache ich ganz intensiv und dann werden auch die anderen Leistungen besser, dass das funktioniert so nicht.
Tja, in gewisser Weise ernüchternd. Ich möchte unbedingt auf ein Thema kommen, das mir sehr wichtig ist, weil es eine nicht unerhebliche Rolle in der Lehrerfortbildung und auch in der staatlichen Lehrerfortbildung spielt. Das Thema Edokinästhetik. Um es kurz zu erklären, es handelt sich um ein Verfahren, bei dem pädagogische Probleme durch körpernahe Behandlungstechniken gelöst werden sollen, zum Beispiel durch die Beseitigung von Lernschwierigkeiten, die Beseitigung von Aufmerksamkeitsstörungen oder sogar die Behandlung von Ängsten. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die Edokinästhetik beruht.
Ja, also letztlich auch auf keiner wissenschaftlichen Grundlage, aber ich habe rekonstruiert, wie die Erfinder der Edokinästhetik, das war, wenn ich mich nicht irre, ein Ehepaar Dennison, wie die eigentlich auf die Idee gekommen sind. Also überhaupt erstmal auf die Idee, dass Lern- und teilweise auch Verhaltensprobleme auf eine gestörte Integration der beiden Hirnhälften zurückzuführen sei. Das ist ja so die Grundannahme der Edokinästhetik und dann macht man Übungen, um die Integration der Hirnhälften, also so nennen die das in ihren Konzepten, zu fördern, ja, und auch so ein Ungleichgewicht zwischen rechter und linker Hirnhälfte zu beheben. Und da, also in diesem Werk von oder in diesem Buch von Dennison und Dennison, da gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Quellen, die da genannt werden. Das ist auch relativ typisch, weil in der Ratgeberlandschaft es gang und gäbe ist, dass die Autorinnen und Autoren wieder auf andere Ratgeberautoren verweisen, so dass man vielleicht als Leser den Eindruck hat, oder gibt es jetzt einen Literaturhinweis, aber wenn man dann guckt, dann sieht man bewegt sich im gleichen Genre. Also das ist noch kein Zeichen dafür, dass da irgendeine wissenschaftliche Studie im Hintergrund steckt. Und bei der Edokinästhetik ist die einzige Erklärung, die ich gefunden habe damals, dass sie sich tatsächlich auf diese Hemisphären Erkenntnisse von Roger Sperry beziehen, der mit Split-Brain-Patienten gearbeitet hat und der hat schwerst Epileptikern die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften chirurgisch durchtrennt, um zu vermeiden, dass ein epileptischer Anfall von einer Hirnhälfte auf die andere übergeht. Und das war ganz interessant, weil das damals dann auch in der Presse aufgegriffen wurde und dann die Frage aufgeworfen wurde, ja, haben wir eigentlich alle zwei Bewusstseine und wissen das gar nicht? Also das ist eine irre Diskussion gewesen damals. Und ich habe, als ich das recherchiert habe, wo kommt eigentlich diese Idee her mit der gestörten Hemisphärenintegration und so, das war das Einzige, was ich finden konnte. Ja, also und das ist natürlich völlig hanebüchen, weil wir im Normalfall mit zwei verbundenen Hirnhälften ausgestattet sind. Das heißt, diese ganze Idee, auch dass es da ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Hirnhälften, weil wir immer nur die linke sprachliche fördern und die rechte, wo angeblich die Kreativität sitzt, das ist auch überhaupt nicht mit heutigen funktionellen Modellen von Hirnorganisation vereinbar, mit der Kreativität auf der rechten und der, wie nennen die das, Rationalität auf der linken. Also das war das Einzige, was ich dazu gefunden habe, wo ich mir dachte, ja, möglicherweise ist das so, sind da so die Ursprünge dieser Fantasie, dass es da eine gestörte Integration gibt und die führt dann zu Problemen auf der Verhaltensebene oder Problemen beim Lernen. Und dann macht man eben die liegenden Achten oder man aktiviert seine Gehirnknöpfe. Ne, die sind ja dann, haben ja dann auch so lustige Abbildungen, diese Bücher, was man dann alles machen kann. Also das ist wirklich, also diese Edokinästhetik ist wirklich, wirklich hanebüchen. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, dass Lehrkräfte in diesen Entschuldigung, Quatsch fortgebildet werden. Also ich finde das hochproblematisch. Die Pädagogik hätte wirklich bessere Themen zu bieten in der Lehrerausbildung.
Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die vielen Themen, auf die wir eingegangen sind, stelle ich mir schon eine Frage. Warum ist gerade die Pädagogik so anfällig für Mythen?
Klaus Pranger hat mal geschrieben, die Pädagogik hat einen großen Magen und ist nicht sehr sorgfältig bei der Auswahl ihrer Theoriemenüs. Und ich finde, da hat er recht. Und dieses Thema, diese ganzen Hirnmythen passt einfach sehr, sehr gut dazu. Und seine Begründung damals war, dass es eben mit der Sache der Erziehung, dass es einfach eine schwierige Sache ist, für die es keine einfachen Wenn-Dann-Ansagen gibt. Und wenn etwas kompliziert ist und man ist aber diesem Problem in der Praxis ausgeliefert, man muss ja irgendwie reagieren, man muss ja was machen, man kann ja nicht sagen, ja, nee, das ist jetzt hier alles zu kompliziert und ich verstehe auch nicht, wie es Lernen funktioniert und deswegen lasse ich das auch mit der Lehre, ja. Und dann gibt es die Tendenz, eben doch nach griffigen und möglichst einfach anwendbaren Lösungen zu suchen. Und dann ist natürlich sowas wie die Edukinästhetik sieht natürlich super aus. Ja, da mache ich ein paar Übungen und dann hat das Kind vielleicht weniger Leseprobleme oder sowas. Ja, das ist ja so eine Fantasie. Und die Pädagogik ist, denke ich, insgesamt nicht nur anfällig für solche, möchte gern Theorien, sondern ja auch für alle Art von Ideologien, die dahinter stecken. Und das ist sie sicherlich aus vielen Gründen. Pranges Erklärung ist ja, die Sache der Erziehung ist eben auch eine komplizierte. Ich glaube, es hat auch was mit den wahnsinnig hohen Erwartungen zu tun, die an die Praktiker gestellt werden. Die Schulen sollen alle möglichen Arten von Problemen, gesellschaftlichen Problemen lösen. Das ist der Grund, einer der Grundirrtümer der Pädagogik, dass sie durch Schule und das, was in Schulen passiert, irgendwie einen neuen Menschen und eine neue Gesellschaft erschaffen kann. Es ist umgedreht. Zuerst muss sich was in der Gesellschaft ändern und dann kann die Pädagogik darauf reagieren. Und ich glaube, es ist nicht zuletzt sind nicht zuletzt diese völlig überzogenen Erwartungen an pädagogische Institutionen, was die denn alles leisten. Und dann denkt man sich ja, wie mache ich das denn? Und da gucke ich mir doch mal ein Konzept an. Ja. Und vielleicht kann ich das ja dann anwenden und da kommt was bei rum.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Ich möchte Sie aber am Schluss noch um einen Tipp bitten. Ich würde nämlich gern selber eine hanebüchene Theorie begründen. Die sollte sich mindestens 50 Jahre ohne wissenschaftliche Grundlage halten können, also ähnlich wie die Lerntypentheorie. Und bitte geben Sie mir doch einen Tipp, worauf ich achten muss, wenn ich dies vorhabe.
Ja, also da müssten Sie darauf achten, dass Sie ein Psychologe sind oder eine Psychologin. Ich weiß gar nicht, ob es Frauen eigentlich auch gibt, die so ganz populäre Konzepte gemacht haben. Auch eine interessante Frage, da bin ich noch nie nachgegangen. Also sagen wir mal, Sie müssten Psychologe oder Psychologin sein, am besten an einer Elite-Universität mit einem Namen. Oder Sie sind Neurowissenschaftler, das ist natürlich auch gut. Und dann ist wichtig, dass Sie gute Connections haben zu einem oder am besten mehreren Journalisten, dass Sie ein Buch schreiben, das einen griffigen Titel hat und in dem Sie ganz viele Dinge schreiben, von denen Sie wissen, dass viele Menschen Sie für richtig halten und für wichtig, dass endlich mal einer das sagt. Und dann schreiben Sie dieses Buch, finden einen guten Verlag und haben ja Ihre Journalisten, die Sie ins Feuilleton bringen mit Ihrem Buch. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Erfolgsrezept. Und Feuilleton, da haben Sie dann viele Lehrerinnen und Lehrer, die das lesen und die froh sind, dass das endlich mal einer sagt, was Sie schon lange dachten. Und wenn Sie dann noch einen schönen, wie gesagt, schöner, also wichtig ist auch der Titel von dem Ganzen. Ja. Und eines meiner Lieblingsbeispiele dafür sind natürlich die multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Das zeigt das wunderbar. Also endlich sagt mal einer, dass das mit den Intelligenztests eigentlich gar nicht so ist, wie es immer behauptet wird, und zeigt uns, dass doch Menschen eigentlich ganz viele unterschiedliche Intelligenzen haben, die auch wichtig sind, und fächert das dann schön auf, gut verständlich. Und darüber freut sich die Pädagogik, ja, dass endlich jemand mit einem alternativen Intelligenzkonzept auf dem Plan steht. Das sind, glaube ich, gute Ausgangsvoraussetzungen.
Vielen Dank. Damit werde ich es versuchen und Sie werden von mir hören.
Ja. Ich hätte Frau aber Professor, dann gerne eine Widmung.
Ja. Frau Professor Vidal, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch und es war mir eine Freude.
Sehr gerne, mir auch.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.